Wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. So haben wir es vorhin in der Brieflesung gehört. Ist die Liebe also wirklich so eine Art Raum, in dem man sich aufhalten kann, wo es kuschelig und gemütlich ist, wo der Mensch sich wohlfühlt? So etwas wie ein Zelt, auf das der Regen außen drauf trommelt, während man innen drin schön trocken bleibt, weil es dicht hält. Wir haben das gerade beim Familiencamp vielfach erlebt. Immerfort hat es geregnet, aber drin blieb es trocken. Kommt es wirklich darauf an, irgendwo dabei zu sein, irgendwo drin zu sein? Ist das bei Gott tatsächlich das Wichtigste? So die Organisation der Kirche, die Institution der Kirche legt ja manchmal diesen Eindruck nahe. Dabei oder nicht dabei? Bist du kirchlich? Gehörst du dazu oder nicht? Wer getauft ist, ist drin, heißt es landläufig. Der wird als Gemeindeglied geführt, steht in der Datei, früher der Kartei. Der kriegt dann irgendwann einen Brief wegen Kirchgeld und bei der Lohnsteuer wird die für die Kirche gleich mal mit abgezogen. Der ist nicht kirchlich, wird manchmal von jemand behauptet. Der ist nicht dabei, bei dem brauchst du gar nicht davon anzufangen, der hat davon keine Ahnung. Hauptsache dabei, Hauptsache drin. Einmal dabei, immer dabei. Ich will den Anfang unserer Brieflesung nochmal nach einer anderen Übersetzung lesen. Da heißt es: Ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott und Gott bleibt in ihm. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Da wird von der Liebe so gesprochen, dass sie zu einem Ziel kommen will. Also weniger ein fester Raum, sondern mehr eine Bewegung. Etwas, das sich bewegt und das andere bewegen will. Ankommen will die Liebe. Wie das ist, will ich mal an einem Beispiel erklären. Mancher war vielleicht die Woche am Berzdorfer See oder hat auch sonst mal den See besucht. Und da gibt es ja das Tauchritzer Schloss. Das ist auf Eichenpfählen erbaut und von Wasser umgeben. Und solange die Eichenpfähle im Wasser bleiben, da bleiben sie auch stabil. Daher muss der Schlossgraben immer mit Wasser gefüllt sein. Aber er liegt höher als die Pliesnitz, die ihn mit Wasser versorgt. Und um dieses Problem zu lösen, hat man einen hydraulischen Witter gebaut. Das ist eine ganz geniale Erfindung, die schon vor 200 Jahren patentiert wurde. In Tauchritz ist das jetzt mal ganz neu nachgebaut worden. So ein Witter benötigt nur die Energie des fließenden Wassers. Dieses Wasser wird in ein Rohr geleitet und schließt dann kurzzeitig ein Ventil. Damit erhöht sich der Druck und damit wird ein zweites Ventil geöffnet, das Wasser in einen Nebenbehälter leitet, in einen Behälter, in dem sich Luft befindet. Sobald der Druck außen nachlässt, schließt sich dieses Ventil wieder und das erste öffnet sich, aber der Luftdruck in dem Behälter, der befördert nun das Wasser nach oben. Und in kürzester Zeit wiederholt sich das Ganze so, dass man, wenn man am Tauchritzer Schloss vorbeigeht, da unterirdisch den Witter ständig arbeiten und pumpen hört. Eine Pumpe, die nur mit dem Eigendruck des fließenden Wassers arbeitet und keine zusätzliche Energie braucht. Und so ähnlich wie bei diesem Witter stelle ich mir das mit Gottes Liebe vor. Sie kommt auf uns zu, sie hat Energie. Aber sie will uns damit auch bewegen. Und indem wir uns bewegen lassen, wie die beiden Ventile bei dem Witter, erleben wir, wie die Liebe etwas verändert, wie sie etwas nach vorn bringt. Wir kommen in einen Rhythmus hinein. Wir werden Teil der Bewegung Gottes in diese Welt. Und je länger wir uns bewegen lassen, desto mehr werden wir mit Gottes Arbeit vertraut. Wenn wir von uns aus die Sache blockieren, was bei dem Witter und den Ventilen nur in Ausnahmefällen vorkommt, da bleibt das alles Theorie, graue Theorie. Wir hören von Gottes Liebe, wir spüren sie wohl ab und zu, aber unser Leben pulsiert nicht mit. Wir bekommen keine wirkliche Ahnung davon, sondern sammeln nur punktuell mal Erfahrungen. Uns erschließt sich nicht, was Gott damit will und tut. Erst in der Bewegung merken wir, das funktioniert ja. Das ist richtig gut. Das überzeugt. Das ist klasse. Wer nun in diese Bewegung hineinkommt und wer da drin bleibt, der wird davon ziemlich ausgefüllt. Das kann ein Leben schon prägen. Das ist keine Sache, die ich irgendwann mal so nebenbei mache, für die ich auch ein bisschen Zeit erübrige. Nein, das prägt mein Leben. Das fängt beim Lesen in der Bibel an und findet seinen Abschluss, wenn wir unseren Tag vor Gott auswerten. Und es passiert dann auch zwischendurch bei Gesprächen, Begegnungen, bei der Art, wie ich mit den Herausforderungen eines jeden Tages umgehe. Je mehr ich mich in dieses Projekt Gottes hineinnehmen lasse, desto mehr wächst auch die Begeisterung. Und da entstehen für mich, für meine Planung, für mein Leben klare Prioritäten. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich bin in allererster Linie Teil dieser großen Bewegung Gottes hinein in unsere Welt. Einer Bewegung zu den Menschen hin, voller Sehnsucht, sie zu gewinnen. Wenn Eltern das mal erlebt haben und es ihnen wichtig ist, dann üben sie diese Bewegung natürlich auch mit ihren Kindern ein. Jetzt beim Schulstart wird allerorten die Einladung zu den Gruppen in den Gemeinden ausgesprochen. Das gehört da total dazu. Ein Neustart auch für das Hineinnehmen lassen in diese Bewegung Gottes. Und es ist immer ein riesengroßes Erlebnis, ein riesengroßes Geschenk, wenn Kinder das dann mal zu ihrer eigenen Bewegung machen. Wenn sie mal selber dann dabei sind, von sich aus, selber diese Entscheidung treffen. Die letzten beiden Generationen waren in diesem Bemühen nicht ganz so glücklich, haben es oft über anderen Dingen versäumt oder waren gar nicht mehr in der Lage, christlichen Glauben zu lehren und vorzuleben. So hat es kürzlich jemand geschrieben. Wenn wir uns umgucken, sieht es ja auch oft so aus. Aber das muss uns nicht deprimieren. Glauben zu lehren und vorzuleben, das ist Gottes Auftrag an uns. Und er hat ja nicht aufgehört, die Welt auf diese Art und Weise zu erreichen und in diese Welt hineinzukommen. Unsere Generation, jede Generation, trägt die Verantwortung dafür, ob die nächste in Gottes Ordnungen lebt oder ein gottloses Leben führt. Das Christentum, so verbreitet wie es ist, ist aber in jeder Gegend immer nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Wenn dazwischen nichts passiert, hört es auf. Gott hat keine Enkel. Ich habe mir mal überlegt, was mir so geholfen hat, Zugang zu diesem Projekt Gottes zu gewinnen. Und da sind mir Sendfahrten eingefallen. Als kleine Gruppe von 8 oder 10 Jugendlichen fuhren wir in den Sommerferien in irgendein abgelegenes Dorf in Mecklenburg. Manchmal führte da gar nicht eine richtige Straße hin. Der Pfarrer, der dort lebte, der hatte meist mehrere von diesen Dörfern, wollte aber gern, dass die Menschen Jesus näher kommen. Und unsere Aufgabe als Gruppe bestand dann darin, nach einer Bibelrunde für uns am Morgen den überwucherten Friedhof zu jäten, den Menschen zu zeigen, hier gibt es tatsächlich noch ein paar mehr Christen, und dann die Konfirmanden zu besuchen, abends mit ihnen zu grillen, Fußball zu spielen und ihnen von Jesus zu erzählen. Einen Gemeindenachmittag und ein paar thematische Jugendabende hatten wir immer vorbereitet, dazu haben wir eingeladen und mit Herzklopfen so unseren Teil dazu beigetragen. Wir haben für die Menschen gebetet und uns gefreut, wenn einige fragend wurden oder Jesus ihr Leben anvertrauten. Da ist ganz viel bei uns selber passiert. Wir haben gespürt, wie Gott seine Menschen sucht und uns dazu braucht. Jetzt unternimmt Tobias Walzog zum Beispiel jedes Jahr so eine Fahrt nach Rumänien von der Jugendscheune in Melaune aus. Ein freiwilliges soziales Jahr in der Jugendarbeit oder in der Gemeinde kann ebenfalls so einen Zugang zu Gottes Werk eröffnen. Ich erinnere mich gut an die Rückkehr unserer Freiwilligen von einem ihrer Seminare beim CVJM in Berlin. 100 junge Leute waren dort zusammen gewesen. Sie hatten viel gelernt, aber auch an Aktionen in Berlin teilgenommen. Und dann kamen sie zurück und ihr Fazit war: Wenn so viele junge Menschen für Jesus brennen, dann muss man das in unserem Land doch merken. Da war bei ihnen die Begeisterung angekommen. Oft heißt es ja in Gesprächen, ja, wir müssten uns auch mal wieder in der Kirche blicken lassen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass wir so selten da sind. Aber darum geht es überhaupt nicht. Anteil an der Liebe Gottes zu bekommen, heißt nicht, irgendwo einen Pflichtbesuch zu absolvieren, sondern seine Sehnsucht nach den Menschen zu teilen. Aber das schlechte Gewissen ist gleich die Überleitung zum zweiten Gedanken unseres Textes. Ich lese nochmal. Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen. Und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wo die Liebe zum Ziel kommt, da verschwindet die Angst, was falsch zu machen. Indem wir aus der Bewegung einen Status gemacht haben, aus der Bewegung einen Raum, da wurde die Liebe auch zur Moral. Bei uns läuft das so, heißt es dann. Da macht man sowas nicht. Bei uns gibt es diese und jene Tradition. Und Menschen spüren ja ganz schnell, wenn sie dazu nicht passen. Mit ihrer Kleidung eventuell oder mit ihrem Bildungsniveau, mit ihrer Musik oder mit ihren Essgewohnheiten. Döner, McDonald's geht gar nicht, jedenfalls offiziell. Mancher eckt mit der Gestaltung seiner Beziehungen an, mit seinen politischen Ansichten oder mit seinem Erziehungsstil. Es ist und scheint jeweils klar, was korrekt ist und was nicht akzeptiert wird. Diese Angst nimmt die Liebe weg. Gott ist nicht der Hüter einer wann auch immer entstandenen Moral. Ich finde es verrückt, dass bei uns in der Kirche oft der Umgang mit Schwulen oder die Frage nach der Stellung der AfD uns mehr beschäftigt, als die Ideen, wie Menschen Jesus kennenlernen können, wie sie erfahren, was Gott für unser Leben vorhat. Umgekehrt würde was draus, wenn wir vielen erzählen, was uns Jesus bedeutet und irgendwann danach lassen wir gucken, was wir von der AfD halten oder auch nicht. Wie wir politisch entscheiden und welchen Lebensstil wir für uns wählen. Was wissen denn unsere Kollegen von uns? Worüber unterhalten wir uns denn mit ihnen? Wie wir mit Jesus leben oder wie wir das Wochenende verbringen? Wie wir uns ernähren oder was wir sonst so vorhaben? Wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Wer an Gottes pulsierender Liebe Anteil nimmt, gewinnt immer an echter Großzügigkeit. Als der Altbundeskanzler Helmut Kohl gestorben war, da kam das in den Nachrufen oft zum Ausdruck. Da hieß es, er war kein Zauderer. Genau, Zauderer brauchen Christen nicht zu sein. Nun ist die Liebe ein riesengroßes Wort, aber es gibt sie nur in kleiner Münze. Ganz nüchtern stellt Johannes fest, bevor wir lange überlegen, ob wir in dieser Bewegung Gottes drin sind, wie sie wirkt und wie wir uns das Ganze vorstellen können, gucken wir mal, ob sie bei uns schon begonnen hat. Wer seinen Bruder liebt, das spricht er da an. Wie begegnen wir denn den Menschen in unserer Nähe? Im Umgang miteinander wird sich's ja zeigen. Das ist ja das Besondere an den großen Worten. Sie müssen sich im Kleinen bewahrheiten. Der große christliche Denker Clive Stapes Lewis, der hat sehr nüchtern gesagt, Liebe ist kein Gefühl, sie ist ein Akt des Willens. Wenn du in diese Bewegung hineinkommen willst, dann fang im Kleinen an, das zu trainieren. Ich zitiere mal aus seinen Rundfunkvorträgen, die er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gehalten hat und die unter dem Titel »Pardon, ich bin Christ« erschienen sind. Er schreibt oder sagt, »Die Regel, die für uns alle gilt, ist höchst einfach. Wir sollen nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. Dann entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu mögen. Wenn wir einen uns unangenehmen Menschen schlecht behandeln, dann wird er uns immer unangenehmer werden. Sobald wir ihm aber etwas zuliebe tun, wird er uns weniger unsympathisch. Allerdings mit einer Ausnahme. Wenn wir freundlich zu ihm sind, nicht um Gott und dem Gebot seiner Liebe zu gehorchen, sondern um zu beweisen, was für feine, versöhnliche Menschen wir sind, und uns hinsetzen und auf seine Dankbarkeit warten, dann werden wir vermutlich eine Enttäuschung erleben. Die Menschen lassen sich nicht zum Narren halten. Sie spüren sehr schnell, ob man sich aufspielt oder sie herablassend behandelt. So oft wir aber einem anderen Menschen etwas Gutes tun, einfach weil auch er ein von Gott erschaffenes Wesen ist, das genauso nach Glück strebt wie wir selbst, dann haben wir auf dem Weg der christlichen Liebe einen Schritt vorwärts getan. Wir haben gelernt, einen anderen Menschen etwas herzlicher zu lieben oder ihn zumindest weniger zu verabscheuen. Obwohl also die christliche Nächstenliebe für sentimentale Leute eine enttäuschend nüchterne Angelegenheit und obwohl sie etwas sehr anderes als gewöhnliche Zuneigung ist, führt sie doch zur Zuneigung. Ein Christ und ein Weltmensch unterscheiden sich nicht darin, dass ein Weltmensch etwa nur Sympathie kennt und ein Christ nur Nächstenliebe. Der Weltmensch behandelt die Menschen freundlich, weil sie ihm sympathisch sind. Der Christ dagegen versucht, zu allen nett zu sein und merkt dabei, dass ihm immer mehr Menschen sympathisch werden, auch solche, bei denen er nie im Traum daran gedacht hätte. Soweit C.S. Lewis. Wem das noch zu altbacken ist, dem kann ich die Moderatorin Doro Plutte empfehlen, die bei vielen Veranstaltungen auch für Firmen moderiert und bei der ZDF-Sendung 37 Grad mitwirkt. Sie sagt, zu meiner Vorbereitung auf jede Moderation gehört, dass ich mir klar mache, ich will die Menschen lieben, die mir da vorkommen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Das trainiert sie. Sie sagt, das ist mein Aufwärmprogramm, bevor ich mit Menschen umgehe. Das mag mühselig sein. Es ist ein bewusstes Abwenden von dem, was mir vielleicht gerade zusteht. Recht haben, Anerkennung, Vergeltung, so schreibt sie. Aber wie froh bin ich, dass ich diese Liebe nicht nur aus mir selbst erzeugen muss. Bevor ich mich auf eine Bühne oder vor eine Kamera stelle, bete ich oft darum, dass Gott seine Liebe durch mich scheinen lässt. Wohlgemerkt, diese Liebe anderen gegenüber ist nicht in erster Linie eine Forderung Gottes an uns, sondern Folge seiner Bewegung in diese Welt hinein. Es heißt nicht, du bist Christ, jetzt liebe mal die anderen, sondern Gottes Liebe will dich bewegen, ganz einbeziehen, sodass du andere davon nicht mehr ausschließen willst. Das ist der feine, aber entscheidende Unterschied zwischen Glauben als Moral, Gesetz und schlechtes Gewissen und einem Leben mit Jesus, einem neuen Anfang aus Begeisterung. Unsere Begeisterung wächst aus der Begegnung mit Gottes Wort und mit anderen Christen, zum Beispiel bei Freizeiten oder wenn wir uns im Gottesdienst begegnen. Dann können wir für Gottes Rhythmus der Liebe auch locker auf manches andere verzichten und leben kein bisschen weniger. Das wünsche ich uns. Amen.